Als frischgebackener Prediger, der frisch vor der Bibelschule gekommen ist, bin ich als Jugendpastor eingesetzt worden und in der Gemeinde auch als Ältester in einer grösseren Schweizer Gemeinde. Und das war eine Frau im Altersheim, die seit mehreren Monaten Bettlägerin war, plötzlich. Sie ist zum Doktor gebracht worden. Und die Doktorin hat gesagt, ja, wir müssen an den Rückenwirbeln operieren, dass ihr wieder stehen könnt und vielleicht ein paar Schritte machen. Die gute Frau hat einem von den Ältesten angerufen und hat gesagt, kommt ihr nicht für mich beten? Ich habe Angst vor der Operation. Das dritte, als drei Älteste haben wir die bettlägerige Frau hier im Bett besucht, im Krankenzimmer. Wir haben gefragt, wie es ihr ging. Mit ihrem Leiden. Wir haben sie gesalbt mit Öl, für sie gebetet, für Heilung, sie gesegnet. Und schlussendlich, nach 20 oder 30 Minuten, sind wir umhergegangen. Zwei oder drei Tage später ruft mich Elisabeth, ich soll schauen. Und die Frau läuft vor unserer Wohnung durch. Mit einem Hakenstecken zwar, aber sie ist gelaufen. Manchmal greift Gott ein, es geschehen Wunder, wo Leute monatelang nicht aufstehen können und plötzlich können sie laufen. Das Thema von heute, Glauben, Wunder und Heilung. Das Beispiel passt zu allen drei von denen. Der Geist Gottes gibt Geistesgaben. Du kannst sie nicht auswählen. Du kannst die Geistesgaben nicht nehmen. Und vielleicht ist das auch gut so, weil du möchtest wahrscheinlich lieber die andere Gabe hinter dem Zaun, die etwas grüner ist. Wenn Gott dir eine Gabe gibt, gibt er dir die richtige Gabe. Er gibt dir eine wichtige Gabe und gibt dir eine gute Gabe. Die verschiedensten Geistesgaben sind mehrmals an verschiedenen Stellen im Neuen Testament aufgelistet. Und zwischen findest du auch wieder in dem oder in diesem Vers Geistesgaben. Eine Gabe, die der dreieinige Gott durch den Heiligen Geist dir gibt. Im 1. Korinther 12 ist eine ganze Liste von so Gaben. Und der Paulus kommt im gleichen Kapitel auch auf der Leib Christi zu reden. Auf der Leib, du brauchst die kleinen Zehen an deinem Leib. Du brauchst den kleinen Finger an deinem Leib. Du brauchst das Hirn, die Füße, die Beine, dass du dich bewegen kannst. Es gehört alles zusammen. Deine Reihen gehören auch alle dazu. Das ist, wie Gott gemeint sieht, als einen funktionierenden Leib. Und ich weiß nicht, ob wir Leute haben, wo der kleine Zehen fehlt, aber wenn der fehlt, dann hast du ein Problem mit dem Gleichgewicht. Der kleine Zehen hilft dir, das Gleichgewicht zu behalten beim Laufen, dass du geradeaus laufen kannst. Jedes kleine Ding ist wichtig und so ist es auch am Leib Christi. Jede Gabe ist wichtig, jede Gabe ist wesentlich. Es sind nicht alle Gemeinden, wenn du die Welt umschaust, gleich ausgerüstet. Es gibt ganz verschiedene Gemeinden. Haufen sind ganz anders, als wir im Kehr sind. Aber alle die Gemeinden sind der gleichen Quelle angebunden. Bei Gott, beim Vater, bei Jesus, dem Sohn, beim Heiligen Geist. Von den konservativen Gemeinden, zum Beispiel so richtig vom Stil der Amischen. Da können wir lernen, wie man einen einfachen Lebensstil haben kann. Wie, dass man demütig sein kann. Wie, dass man mit wenig leben kann und umgehen. Es ist ein Lebensstil. Sich nicht an der Welt anpassen. Wenn wir eine charismatische Gemeinde anschauen, Von denen können wir lernen, dass wir offen sind für das Wirken vom Heiligen Geist. Dass wir die Gaben, die Gott uns möchte geben, annehmen und bereit sind, die zu seiner Ehre und Verherrlichung einzusetzen. Wenn wir die sozial ausgerichteten Gemeinden anschauen, können wir lernen davon, wie mit minder bemittelten Leuten umzugehen, in nah und fern. Wenn wir missionarische, evangelistische Gemeinden anschauen, können wir lernen, wie offen sie für noch nicht Christen. Die den Schritt über die Linie noch nicht gewagt haben. Wie gehe ich mit denen um? Wie kann ich denen ein Zeugnis geben von dem, was ich mit Jesus erlebt habe? Als ich mir das aufgeschrieben habe, für die heutige Predigt, habe ich das Leitbild vorgenommen vom Kehr und geschaut, was ist alles im Leitbild enthalten. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, die Punkte findest du alle da drinnen, einfach ein mit anderen Worten. Die Geistesgaben sind eine Kraft, die der dreieinige Gott in dir wirkt und durch dich wirkt. Es gibt keinen Christ, der keine Geistesgabe hat. Der Heilige Geist gibt allen eine Gabe oder mehrere Gaben. Er verteilt sie, wie es ihm recht ist. Und wir dürfen sie einfach empfangen. Du kannst sie nicht selber aussuchen, du kannst sie nicht selber nehmen. Sie wird dir gegeben. Der Heilige Geist verteilt Geistesgaben zum Nutzen, nicht nur für dich, sondern vor allem für die anderen. Es gibt eine Geistesgabe, die du wirklich, wenn du willst, nur für dich kannst brauchen. Das ist die Zungenrede. Alle anderen Gaben sind ausgerichtet, völlig auf Gemeinschaft, auf den anderen, für den anderen etwas zu geben. Geistesgaben kannst du nicht durch religiöse Anstrengungen, durch moralische Leistungen ergattern. Aber wenn es der dreieinige Gott dir eine Geistesgabe gibt, dir anvertraut, dann sollst du sie annehmen, du sollst sie praktizieren und zu Gottes Ehre einsetzen. Ich beobachte, dass teilweise Leute Geistesgaben bekommen haben und sie dann nicht einsetzen. Und dann nimmt sie Gott wieder weg. Gaben kann man, wenn man sie bekommen hat, praktizieren, sie üben. Er möchte uns befähigen und ausrüsten, sie zu brauchen. Und wenn wir das nicht tun, mit dem, was er uns gegeben hat, dann zerfällt sie. 1. Korinther 12 lese ich noch ein paar Verse vor. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes. Und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Das Wesentliche ist, dass wir die Gabe nutzen, entsprechend handeln und sie einsetzen. Im Alten Testament lesen wir viel, wo eine Gabe gegeben worden ist für eine bestimmte Aufgabe. Wir gehen zur ersten Gabe vom heutigen Tag, vom heutigen Morgen. Gabe vom Glauben oder vom besonderen Glauben. Die Gabe ist, wenn Gott uns Kraft gibt für etwas ganz Besonderes. Wenn unser Glaube plötzlich auf einem anderen Niveau ist und wir ein ganz anderes Vertrauen Gott gegenüber haben. Wenn wir ein richtiges Urvertrauen Gott gegenüber haben, wo wir die ganze Welt könnten gewinnen mit diesem Vertrauen. Göttliches Vertrauen kommt in uns, unser Herz. Vertrauen, wo wir uns mit unserem menschlichen Verstand bis jetzt nicht vorstellen können. Wo grösser ist, als wir erlebt haben. Und das, die Eingabe vom besonderen Glauben ist meistens eine Voraussetzung für die anderen zwei Gaben, die Wunder wirken und heilen sind. Der Glaube geht dem voraus. Es ist vorhin angebetet worden, dass wir den Glauben überkommen, der Berge versetzen kann. Für die außergewöhnlichen Situationen. Ich lese aus Markus 11 ein paar Versen vor, die etwas haben mit dem Fruchttragen, wie wir eben die Gaben einsetzen sollen. Am nächsten Morgen, als sie Bethanien verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an ihm waren. Aber er fand nichts als Blätter. Denn zu dieser Jahreszeit gab es noch keine Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, in Zukunft soll nie wieder jemand von dir eine Frucht essen. Und auch seine Jünger hörten es. Anstatt dass Jesus Frucht gefunden hat, Feigen an diesem Baum, hat er nur grüne Blätter gefunden. Am Feigenbaum wachsen die Feigen fast gleichzeitig wachsen wie die Blätter, wenn sie kommen. Das geht fast Hand in Hand und manchmal die Feigen es vielleicht eine Woche, zwei später erst wachsen als Blätter. Du kannst alles annehmen, wenn du einen Feigenbaum mit Blättern siehst, dass er Frucht hat oder dass sie jetzt gerade kommen. Aber Jesus hat keine gefunden. Der Feigenbaum ist das Symbol für dort in diesem Gleichnis, die religiösen Leiter. Und ich möchte das ausweiten auf uns alle Christen. Es hat symbolischen Charakter. Der Mensch kann schön grüne Blätter haben, kann ein wunderprächtiger Baum sein, wenn man ihn von aussen anschaut, wenn man nachts suchen geht und ein bisschen her schaut, wo ist die Frucht? Sieht man die Frucht, wenn man dein geistliche Leben anschaut, wenn du dein eigenes geistliche Leben anschaust? Was nützt ein Mensch, ein Christ, der keine Frucht trägt? Fruchtlose Christen sind wie der Feigenbaum, der nur Blätter hat. Es ist Ritual, man macht es, aber man steht vor Gott mit leeren Hängen, fruchtlos. Man paart vielleicht auf das Gesetz, das hat man schon immer so gemacht und trägt keine Frucht. Jesus hat immer Ausschau nach Frucht in unserem Leben. Die grünen Blätter sind schön, aber es muss auch Frucht tragen, wenn du Fruchtbaum bist, wenn du Christ bist. Ein Christ, der keine Frucht bringt, kann abgeschnitten werden, wie ein Zweig von einem Baum. Ein paar Verse später, in Markus 11, lesen wir, Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor und stürze dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Das ist eine echte Herausforderung. Ich nehme jetzt nicht an, dass Gott ihm von uns den Auftrag gibt, den Napf zu versetzen und über Langnau zu platzieren. Ich nehme mehr an, dass es da symbolisch gemeint ist. Du kannst Berge versetzen in deinem persönlichen Leben. Du kannst Verletzungen überkommen und die Berge versetzen von dir weg. Was ist mit dem verfluchten Feigenbaum? Der Punkt ist, das, was nicht Frucht trägt in meinem Leben, werfe ich weg. Das, was mein Glauben an Jesus Christus hindert, werfe ich weg. Das ist Berge versetzen. Im Glauben den Berg zu versetzen. Auch noch dazu mal, wo das ist geschrieben worden, ist das ein bekannter Ausspruch gewesen über Christen. Im Glauben Berge zu versetzen. Man hat gewusst, dass Christen eben so symbolische Berge können versetzen können. In ihrer Gemeinschaft, sie können sie versetzen. Sie können wegkommen von diesen Bergen, von dieser Last, die sie angedrückt. Es ist eine Illustration für die Kraft, für die Macht, die den Christen ist gegeben worden. Im Buch der Könige, Kapitel 18, dort ist der Elia, der um Regen bittet. Und er sieht sogar dem König Ahab, es wird jetzt regnen kommen. Ich habe gebetet. Er schickt den Diener, zu schauen, ob die Wolken kommen. Und der Diener sieht keine Wolken. Er schickt den Diener wieder, zu schauen, ob jetzt die Wolken kommen über dem Horeb. Aber die Wolken sind nicht da. 7-mal hat der Diener geschickt, zu schauen, kommen jetzt die Regenwolken? Er ist wahrscheinlich schier zu verzweifeln. Herr, hast du jetzt mein Gebet nicht erhört? Und beim 7. Mal kommt der Diener zurück und sagt, mal, die schwarzen Wolken kommen, der Wind bringt sie. Und dann hat es angefangen zu regnen. Berge versetzen. In Markus 4 gebietet Jesus einem Seesturm und einem Wind und den Wellen. Die Jünger hatten Angst. Und Jesus tut sie tadeln. Hat er denn keinen Glauben? Hat er den Glauben nicht? Warum fehlt euch der Glauben? Der besondere Glauben. Der Glauben, der den Wirbelsturm stillen kann, dass ihr jetzt mit eurem Boot nicht untergeht. Die zweite Geistesgabe ist das Wunderwirken. Bei dieser Gabe vom Heiligen Geist, die gibt uns übernatürliche Power, übernatürliche Kraft, wo wir Lösungen herbeiführen können, Probleme lösen oder eine Gesundung herbeibringen. Im Auftrag von Jesus. Zum Beispiel, dass ein körperliches Leiden kann verschwinden kann. Oder die Gesundheit wiederkommt. Das psychische, geistliche Defizit. Diese Gabe teilt der dreieinige Gott durch den Heiligen Geist relativ wenige Leute aus. Im Alten Testament wird von Wunder berichtet, vor allem durch Mose, Josua, Elia, Elisa in den Königenbüchern. Im Neuen Testament gibt es auch einige Berichte von Wunder. Am Ende vom letzten Kapitel im Markus-Evangelium tut Jesus die Jünger rügen und sagt, warum seid ihr so ungläubig? Warum seid ihr so uneinsichtig? Warum schnallt ihr nicht, was der Glaube denn ist, dass Wunder dürfen geschehen? Und genau die 7 Leute schickt er nachher fort und sagt, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Die haben nicht alles geschnallt, die haben nicht alles verstanden, die haben nicht alles können praktizieren, aber Jesus hat ihnen vertraut und hat sie geschickt, in die ganze Welt das Evangelium zu verkündigen. Da geht es, dass Leute zum Glauben kommen. Da geht es darum, dass sie den Gehorsamsschritt in der Taufe tun, dass sie sich retten lassen. Ich habe eine Statistik nachgeschaut. Ab und zu lese ich die gerne. Das ist ein Barrett und ein Johnson. Die machen seit Jahrzehnten Statistiken über Christenheit. Wie, was, wenn, wo, mit wie vielen und so passiert ist. Und ich habe die Fakten gesammelt, wie viele Leute das sich als Laien einsetzen, das Evangelium zu verkündigen, und wie viele sich als Prediger und Missionare einsetzen, für das Evangelium zu verkünden. Und seit dem Jahr, wo Jesus ist gekreuzigt worden, sind das Laienwirker, mehr als 2 Milliarden, wenn man das alles überhaupt nachvollziehen und zusammenfassen kann. Mehr als 2 Milliarden Laienwirker und mehr als 257 Millionen Pastoren und Missionare gewesen. Im Moment, nach ihrer Statistik, sind 642 Millionen Laienwirker aktiv, die das Evangelium verkünden, damit die Leute zum Glauben kommen und 5,5 Millionen Pastoren und Missionare im Einsatz weltweit. Markus 16 sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Stichwort Dämonen. Von ihnen gibt es viele verschiedene. Die einen Dämonen, die führen die Krankheit. Andere führen zu Misserfolg im Familienleben, im Berufsleben, im persönlichen Leben. Andere führen zu Lastern, die man im Leben hat, wo man von diesen Lastern schier nicht mehr loskommt. Wir waren jetzt mit in den Philippinen mit drei Töpfen unterwegs. Wir waren schauen, wo es noch Dörfer, grosse Dörfer, die noch nichts von Jesus wissen und wo könnten wir dort Laienwirker platzieren oder Missionare und Evangelisten. Wir sind mit diesen Dörfern durch den Regenwald gefahren. Strassenkarten hat es dann zumal keiner gegeben. Ihr müsst euch das so ungefähr vorstellen, wie wenn du jetzt müsstest auf Zürich fahren mit dem Dörf. Das Flachland ist alles voll mit Bäumen, keine teeren Strassen. Und jetzt musst du einfach über die Feldwege, über die Waldwege, musst du Zürich finden, ohne Strassenkarte. Du hast einfach alle paar Kilometer still und fragst jemanden, wo geht es jetzt durch. Und so waren wir unterwegs, durch den Urwald. Am besten war es, wie alle Flüsse austrocknet waren, da konnte man dort durch die Juche fahren können. Und wenn sie viel Wasser hatten, hatten wir Pech. Wir waren unterwegs und sind in ein Dörfli gekommen. Und als wir still waren, haben wir sofort gemerkt, das ist etwas anderes. Da passiert im Moment etwas und das hat mir die Haare und die Arme zu Berg stehen lassen. Wir haben herumgeschaut, wir haben ein todkrankes Kind gesehen. Und sie haben gerade ein kleines Säule geschlachtet und Spannferkel daraus gemacht, es dreht über dem Feuer als Opfergabe an die Geister, an die Dämonen, wo das kleine Mädchen, das Schüttelfrost hatte und Fieberhoch hatte, hat so einen Gesang machen. Es ist keine halbe Stunde gegangen, ist das kleine Spannferkel sogenannt fertig gewesen. Man hat das serviert und uns als Gäste natürlich auch. Ich hatte so einen langen Bitz Fett zu bekommen, der noch die Schwarte dran war, noch roh war. Wir haben alle mit den Fingern gegessen, Messer und Gabel hat es nicht gegeben. Und ich habe mich nicht dafür gehabt, Sackmesser vorzunehmen, für das Fett zu verschneiden. Und habe meine Zähne als Sage gebraucht und habe das einfach nicht abeinandergebrungen in kleine Bitzchen. Oder ganz Bitz konnte ich nicht nachschlucken. Das wäre nicht gegangen, das war zu gross. Und ich wusste nicht, gewusst, was mache ich jetzt mit diesem Bitz Fett, mit der Schwarte dran. Und schlussendlich habe ich es so in die Hand genommen. Das war in einer Bambushütte mit gespaltetem Bambusboden. Und habe den durch den Bambusboden abgedrückt und gehofft, dass der Hund frisst vor das Kingfinger unter dem Haus. Aber was dann war, dann kam das Ritual. Der Geisterpriester hat uns in einen Kreis gesetzt, in einen kleinen Kreis, wir waren vielleicht 15, 20 Leute gewesen, und wir Missionare haben einander angeschaut, sind wir mit dabei, sind wir nicht mit dabei, die Bibel sagt, die bösen Geister können uns nichts anhaben, also wir sind jetzt dabei und lernen etwas, wie das zu und her geht. Der Geisterpriester hat angefangen zu chanten, Sachen, die ich nicht verstanden habe. Ich war noch am Anfang des Sprachstudiums, hatte keine Ahnung, was da abläuft, aber mir ist es kalt der Rücken abgelaufen. Und ich habe die anderen älteren Missionare mit mehr Erfahrung angeschaut, was machen wir jetzt? Und plötzlich hat der Geisterpriester das Gesicht gewechselt. Er hat gemerkt, jetzt ist er besessen. Jetzt redet er nicht mehr sich jetzt redet er nicht mehr normal. Hast du gemerkt, jetzt reden Geister durch ihn, durch. Und er hat da Ritual gemacht. Aber das Blöde war doch, er hat vor sich einen grossen Tauer mit grossem Reis aufgefüllt gehabt und hat den Tauer genommen und hat ihn einer Frau auf den Kopf gesetzt. Und er musste offen bleiben, der Tauer. Er durfte nicht runterfallen. Und er hat sein Zeug geschändet, das ich alles nicht verstanden habe. Aber angsteinflössend war. Er nimmt den Tauer, setzt ihn einem Mann auf den Kopf. Und dann haben wir Missionare realisiert, es geht darum, um herauszufinden, warum ist das Kind krank. Wer hat das Kind verflucht, dass es krank wird? Und wenn der Tauer Reis ab dem Kopf geht, dann ist das die Person, die das Kind krank gemacht hat. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie das mir ist geschmaucht worden. Wenn der mir den Tauer Reis auf den Kopf setzt, dann geht mit Garantie auf Wach. Ich habe die anderen Missionare angeschaut und wir sind alle aufgestanden und sind rausgegangen. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Einerseits die Spannung von der Luft, dämonisch geladen gewesen, und andererseits, hey, wenn ich schuld bin, dass das Kind krank ist. Ich habe keine Ahnung, was ich muss sagen. Ich kenne die Sprache zu wenig gut. Das passiert aber auch hier. Vielleicht ein bisschen andere Art und Weise. Aber auch hier werden Geister beschworen, werden für Hilfe angerufen, Dämonen werden ins Familienleben geholt, Dämonen werden ins Geschäftsleben geholt, für Wasser zu finden auf dem Land, wo wir Käse haben, für das Rütli gehen und was es alles gibt. Paulus hat diese Schlange an seiner Hand gehabt und sie abgeschüttelt. Er ist nicht krank geworden. Im Text, den ich gelesen habe, ist vor Taufe die Rede. Taufe ist ein Zeichen an die Welt von deinem Glauben. Das ist der Grund, warum wir wieder ein Taufseminar anbieten. Dass du deinen Glauben, wenn du noch nicht tauf bist, kannst bezeugen vor den anderen Leuten, dass du mit Jesus unterwegs sein willst. Dass du Jesus nachfolgen willst. Taufe ist ein Gehorsamsschritt, ein Zeugnis für die Öffentlichkeit. Wenn du noch nicht getauft bist, tu dich anmelden. Gott möchte, dass du so ein Zeugnis bist für andere. Manchmal bin ich unterwegs gsi, gerade in den Philippinen, und wir sind am Abend oder nach einer Woche hergekommen und ich sehe, danke Herr, dass du die Engel uns vorausgeschickt hast. Vielleicht erlebt ihr das in eurem Beruf, auf dem Bau, auf dem Bauernhof. Danke, Herr, dass du heute Engel mir zur Seite gestellt hast und mich bewahrt hast. Ich habe es gern wieder als ein Wunder betrachtet. Wenn ich mit dem Land Rover unterwegs war, wir hatten einen Ort, dort mussten wir über eine grosse Schlucht fahren. Nicht eine breite, aber eine tiefe Schlucht. Und über die Schlucht sind einfach zwei Baumstämme gelegen. Und die zwei Baumstämme, die haben für die Lastwagen gepasst, die ein bisschen weitere Spur hatten, und die auch gerade noch für den Land Rover gepasst, damit wir drüber fahren können. Vorstellen, wie das mal alben geschmaucht worden ist, wenn ich über die zwei glitschigen Holzstämme im Regen fahren musste und nicht gewusst habe, rutsche ich in die Schlucht oder mache ich es rüber. Bleibt der Landrohr zwischen zwei Baumstämmen hängen schräg, was mache ich denn? Und jedes Mal habe ich dürfen dankbar sein, weil Gott das Wunder gescheicht hat, dass wir sie rüberkommen. Letztendlich hat mir jemand ein erzählt ein Erlebnis von diesem Jahr. Es war ein öffentlicher Anlass hier in der Nachbarschaft. Und man hat gesehen, jetzt kommt der Regen und das ganze Dorf war verrissen. Die Person hat angefangen, hat das diskutiert mit den Nachbarn, kommen wir beten zusammen. Und der Regen ist weggeblieben, genau bis zum Ende dieses öffentlichen Anlass. Das hat sich umgerät im Dorf. Ein Monat später war wieder ein öffentlicher Anlass. Und man hat die Wolken wieder gesehen. Und die Leute vom Dorf sind zu der Person gegangen zu der Christ, zu dem Christ, und ich gesagt, du, gell, musst wieder beten. Es darf nicht korregnen. Und die haben wieder gebetet und der Regen ist nicht gekommen. Es war wieder fertig, der Anlass, und es hat wieder angefangen regnen. Das sind Wunder. Gott antwortet. Wunderwirkung durch den Heiligen Geist für die, die den Glauben haben. Jetzt noch die Gabe der Heilung. Die Heilung, die tut eine Ursache heilen, die uns verschiedene Symptome geben. Die Ursache, die kann langsam weggehen oder die Ursache kann sehr schnell, ganz plötzlich weggehen. Es ist immer, wenn es eine echte Heilung ist, ein nachhaltiger Prozess, der Besserung eintritt. Sei das bei einem Tier, sei das bei einem Mensch. Der Heilige Geist wirkt zu gesund werden, wirkt Genesung. Und dabei geht es nicht nur um körperliche Leiden, es geht um psychische Defizite, die wir haben, geistliche, wo er eingreifen und uns wieder Gesundheit herstellen. Der Heilige Geist gibt die Gabe gäng wieder. Die Frage ist, hat du und ich den Mut, die Gabe der Heilung anzunehmen, zu praktizieren, für Leute zu beten, die Heilung brauchen, oder sogar für dich selber zu beten, wo Heilung nötig ist. Apostelgeschichte 3 berichtet von Heilung von einem Gelähmten. Petrus und der Johannes, die sind öfters an einem Gelähmten vorbeigelaufen. Einfach vorbeigelaufen. Und eines Tages schenkt der Heilige Geist, wo sie vorbeigelaufen sind, dem Petrus die Gabe der Heilung. Der Petrus hat den Mut gehabt, zu gehorchen und hat den Gelähmten dort geheilt. Petrus und Johannes waren beide Apostel. Von ihnen lesen wir, wie Leute zum Glauben gekommen sind. Wie sie in der Gemeinschaft waren. Wie die Leute alles zusammengelegt haben. Was sie hatten, haben und gut und miteinander geteilt haben. Laut Apostelgeschichte 8, Philippus in Samaria, er hat viele Kranke geheilt. Er hat die Heilungsgabe bekommen, vor allem für Verkrüppelte zu heilen und Gelähmte zu heilen und unreine Geister auszutreiben. Das heisst, mit anderen Worten, du kommst nicht unbedingt die Gabe zur Heilung über, dass du alles kannst heilen, sondern einfach gewisse Sachen, die Gott dir möchte anvertrauen. Die Heiligen, die ich erlebt habe, was die Geisterwelt betrifft, ist mir aufgefallen, dass es immer mit fürchterlichen Schreikämpfen, mit innerlichen Kämpfen mit diesen Leuten zu und her. Es gibt Körperverrenkungen, weil die Dämonen ausfahren. Es ist ein Geschrei, wo wir uns nicht gewohnt sind, zu hören. Viele von denen fahren nur durch Fasten und Gebet aus. Vielleicht einen halben Tag fasten, vielleicht einen Monat fasten, je nach Situation. Das wirst du nicht zum Voraus. Die, die sich mit Dämonen und der bösen Geisterwelt einlösen, die das aus eigener Initiative machen, die wissen in der Regel auch, wie man sich von dem lossieht. Nämlich einfach genau das Gegenteil von dem, wie sie reingekommen sind. Können sie das nachvollziehen. Dann muss man das nicht erklären. Das wissen die. Aber dann gibt es noch solche, die verflucht werden, ohne ihres dazutun. Und mit denen können wir beten und die Geister oder Dämonen austreiben. Das ist absolut zulässig. Das heisst nicht, dass jede Krankheit gleich was von Satan ist. Gewisse Sachen sind auch da, für uns weiterzuspringen im Glauben, uns einen tieferen Glauben zu geben, für uns in der Heiligung weiter voranzutreiben, für uns zu schulen, dass wir lernen, Gott mehr zu vertrauen. Ein Leiden kann uns näher zu Gott bringen. Je nachdem, ist es so oder so. Und wenn du ein gewisses Leiden hast und dir nicht bewusst bist, wo das herkommt, tut in eurer Kleingruppe, tut es sagen, In Kleingruppen sollen sie für dich beten, dir die Hand auflegen. Oder komm zum Ministry-Team, das am Gottesdienst nach der Predigt da vorne wird sein. Sie sollen für dich beten. Du kannst auch die Ältesten rufen. Wenn du ein Leiden hast, das vielleicht über Jahre da ist und du wirst es nicht los, Gott hat etwas vor mit dir. Dann ist es aber auch gut, wenn du das Buch Hiob durchlässt. Nicht nur mal Alltagenvers, einfach in einem Zug das Buch Hiob durchlesen. Dann realisierst, wie das Leiden uns gut tut. Wie das Leiden uns weiterspringt im Glauben. Es ist nicht alles Leiden vom Teufel. Teil Leiden sind gut, dass wir Jesus näher kommen. Ich habe einen Heiligen erlebt, wo ich zugeschaut habe, wie eine Person körperliche Heilung bekommen hat. Und ich weiss bis heute nicht, ob die Heilung von Gott geschehen ist oder aus Satans Macht geschehen ist. Weil die Person ist nicht mit Jesus unterwegs, die Person wächst nicht im Glauben, das ist nichts vom christlichen Glauben da. Ich habe ähnliche Heilungen erlebt, wo ich nur staune, wie eine Gruppe betet hat für jemanden, die Person ist geheilt worden und die wächst geistlich, das explodiert nur. Aus welcher Quelle nehmen wir die Heilung an? Welche Quellen tun wir anrufen? Das müssen wir uns gern bewusst sein, dass wir die rechte Quelle anrufen. Als ich Jugendpastor war, hatten wir eine Zertevangelisation und jeden Nachmittag Kinderstunde. Und da waren 60, 70 Kinder vor uns. Wir hatten eine Kinderstunde in diesem Zelt am Nachmittag. Und in der letzten Kinderstunde, am Freitagnachmittag, haben wir einen Aufruf gemacht für die Bekehrung. Und ich sehe noch heute, wie 24 von diesen Kindern vorgekommen sind und sich bekehren wollten. Dann habe ich das dann erklärt. Das Team drum hat gebetet, erklärt, was Bekehrung ist, wie man Jesus das Herz auftut mit dem, was unterwegs sind. Und die haben sich bekehrt, die sind frisch und fröhlich, gehen erzählen, wie sie jetzt mit Jesus so unterwegs sind. Und als ich eine Stunde oder zwei später heimkomme, schaut mir Elisabeth entsetzt an und sagt, was ist denn am Mittag passiert? Ich habe mich am Stubenboden gewälzt von Schmerzen. Ich habe gemeint, ich müsse 3-4 Monate früh gebären. Das ist ein Kampf in der Geisterwelt. Wenn sich Menschen Jesus auftun, ihm hergeben, da ist ein Kampf in der Geisterwelt und er möchte das nicht zulassen, dass sich Kinder, Erwachsene Jesus auftun. Irgendwo, an einem schwachen Punkt, wird er uns angreifen. Uns in der Familie oder was immer. Hier im Kehr. Ich habe eine Gruppe hier zugeschaut, die gebetet hat, zugelassen für jemanden für Heilung. Und die Heilung ist sofort geschehen. Ich habe miterlebt, wie die Ältesten zu jemandem sind gerufen worden. Heilung ist langsam geschehen, aber Besserung ist geschehen. Ich habe es erlebt, wie wir mit den Ältesten gebetet haben und die Heilung ist nicht geschehen. Aber die Person hat Kraft und Mut bekommen, das zu ertragen und weiterzugehen. Das Abendmahl ist auch etwas, wo öfters heilig geschieht. Das Abendmahl ist eine heilige Angelegenheit. Das Abendmahl will man nicht leichtfertig einnehmen. Ich habe eine leichtfertige Einnahme vom Abendmahl in Erinnerung. Der Mann hat direkt vor dem Abendmahl, Minuten vor dem Abendmahl, laut gespottet über das Abendmahl. Das Abendmahl ist verteilt worden, er hat sie genommen und ist tot umgekehrt. Ich habe es aber auch erlebt in Singapur, weil das Abendmahl ist verteilt worden. Es ist nicht für Heilung gebetet worden, aber die Kraft vom Abendmahl, sie wären dem Abendmahl Leute geheilt worden. Es ist eine ernste Sache. Es ist nicht einfach ein Znüni. Das Das Abendmahl ist mit Gottes Macht verbunden, wo das und dieses geschieht in der Geisterwelt und in unserem Leben. Eines der grössten Highlights, das ich heilig darf sehen, ist, gäng, wenn sich jemand Jesus auftut. Wenn ich am Krankenbett bin oder am Sterbebett. Und je nach Situation, manchmal muss ich allen Mut zusammenfassen und fragen, du, bist du bereit, zu deinem Retter zu gehen? Wie wirst du einem allmächtigen Gott begegnen, wenn es jetzt so weit ist? Und wenn mir dann eine Person antworten kann, Philipp, mir ist vergeben, ich darf getrost sterben, ich bin bereit zum Gehen. Das ist für mich jedes Mal ein Riesenwunder, wenn das jemand sagen darf. Ich bin bereit zum Gehen. Ich werde mich freuen, in Ewigkeit bei Jesus dürfen zu sein. Das ist ein Riesenwunder. Das ist ein Glaube, der etwas bewirkt. Da ist Heilung erlebt worden. Da ist Frieden erlebt worden. Sind wir vorbereitet auf das? Ich bin von 9. Klässlern zu einem Podiumsgespräch eingeladen worden. Die haben einfach geschaut, was hat es alles für Religionsgemeinschaften in unserer Klasse. Und haben von all diesen Religionsgemeinschaften jemanden eingeladen. Da war der katholische Priester dabei gewesen, der reformierte Pfarrer, der auch Versöhner war. Wie heissen die auch da hinten im Friedhofkapelle? Neuapostolen, genau. Einer von, ein Ältester von den Neuapostolen war dabei gewesen, nicht zu lange noch, an einem anderen Ort. Und ich als Freikirchler war dabei gewesen. Und die 9. Klässler, die einfach wollen wissen, wie tut ihr euch auf das Sterben vorbereiten? Und ja, im Vorfeld die Bibel erforscht und wie sollte man, was sollte man, es ist mir nichts Gescheites in den Sinn gekommen. Schlussendlich habe ich ins Neue Testament in den Hosensack gegangen. Und ich habe gesehen, die anderen haben alle Notizen, nur Schmucki natürlich nicht. Da dachte ich, kommt echt das raus. Und dann haben die eben gefragt, jetzt sagt uns, wie tust du dich persönlich auf das Sterben vorbereiten? Und so weiter. Und dann am Schluss fragen sie noch, ja, wie stellst du dir denn die Zeit vom Sterben vor? Und dann habe ich halt frisch vor dem Leben weg erzählt und habe gesagt, ja, ich würde mich schon freuen, wenn ich ein paar Tage Zeit hätte zum Sterben. Ich möchte noch erst, dass meine Familie zusammenkommt, dass wir noch einmal einfach als Familie zusammen sein, dass wir miteinander beten können, dass ich meinen Kindern, meinen Grosskindern segnen kann. Und vielleicht singen wir noch eines von meinen Lieblingsliedern singen und dann dürfen sie dann rausgehen und mich im Frieden sterben lassen. Habe ich einfach so erzählt, oder? Man hat ja so seine Vorstellung, ob es so kommt oder nicht, habe ich keine Ahnung. Aber so stelle ich mir das vor und würde mich freuen, wenn es so wäre. Und dann ist nicht so interessant gewesen, wie die Jungen reagiert haben, aber wie die Eltern von diesen Jungen reagiert haben. Was? So etwas gibt es noch heutzutage? Man tut doch in Einsamkeit weggeschachtelt von allem sterben. Innere Heilung erleben, dass mit Freude zu Jesus darfst kommen, das finde ich ein Riesenwunder. Das ist Heilung. Und jetzt habe ich noch ein paar Seiten über Geistesgaben, wie das in der Weltgeschichte war. Aber das müssen wir jetzt überspringen, für das reicht es nicht mehr. Sonst seid ihr noch eine halbe Stunde da. He? Das lassen wir sein. Das könnt ihr auf dem Predigtblatt nachlesen. Dort ist das noch drauf, stichwortartig. Gestern hatte ich Besuch. Oder wir hatten Besuch daheim. Zum Mittag. Mit jemandem, wo ich da zu lange noch in die Sekundarschule gegangen bin. Und die Person, die arbeitet im medizinischen Bereich. Und vor x Jahren hat sich der Person die Hänge auf der Innenseite aufgetan. Offene Wunden gehabt. Und das ist natürlich noch ein bisschen heikel, wenn du in der Medizin arbeitest und innen der Hang blüht. Die Person musste dann auch gerne Hände anlegen, zum Arbeiten. Und gleichzeitig ist noch die Arthrose gekommen, dass die Finger so gegangen sind. Und gleichzeitig ist die Arthrose in den Zehen gekommen und der eine grosse Zehe ist geschwollen, ist gross gewesen, dass die Person nicht mehr in die Schuhe konnte. Was machst du jetzt? Kannst du in der Medizin noch tätig sein, wenn die Finger so sind und in der Hand blühtest? Man hat alle möglichen Salben ausprobiert. Man ist ja der Quell, oder, wenn wir in der Medizin arbeiten. Hat nicht genützt und so weiter. Arthritis, was man da alles so macht, hat nichts genützt. Muss ich den Beruf aufgeben? Das war die Frage. Und dann hat die Kleingruppe von der Person, wo sie wöchentlich in die Kleingruppe gegangen ist, hat nach langem Hin und Her diskutieren sich beschlossen, jetzt tun wir für dich beten. Ganz konkret. Und von einem Tätsch auf den anderen sind die Finger gerade geworden. Die Wunden innen nachher haben sich zugetan. Der grosse Zehe ist abgeschwollen. Die Zehen sind wieder gerade geworden. Das war vor 25 Jahren und die Person arbeitet noch im medizinischen Bereich. Das ist wunderbar, was Gott tut, wenn wir den Glauben haben und ihm vertrauen. Und jetzt beten wir noch miteinander. Herr, manchmal wissen wir nicht, wie wir teilen über die verschiedenen Gaben, über die verschiedenen Gaben, die du verteilst. Manchmal haben wir den Mut nicht, sie zu praktizieren, sie zu leben. Danach. Hilf uns, dem Verstand anzunehmen, die Geistesgaben, die du uns schenken willst, sie zu erkennen. Auch wenn wir es nicht verstehen können, aber nicht mehr wieder nachleben. Gib uns die Fähigkeit, gehen wieder neu zu lernen. Gib uns den Scharfsinn, können zu unterscheiden, zwischen was von dir kommt und was nicht von dir kommt. Gib uns Gnade, wirkungsvoll können zu reden. Gib uns Zuversicht, zu leiten und zu führen und zu ausführen, zu praktizieren von diesen Gaben. Herr, es verlangt uns nach dir. Unsere Seele möchte im Einklang sein mit dir. Unsere Sehnsucht ist, dass wir in dir glücklich sein können. In uns ist es unrein, aber du tust uns reinigen. In uns ist es finster, du kannst uns erleuchten. In uns ist das Böse, du tust uns mit Liebe durchdringen. In uns ist Traurigkeit, du kannst uns trösten. In uns ist Schwachheit, du kannst uns stärken. Wir sind manchmal kalt, du kannst uns das Feuer neu entzünden. Herr, hilf uns, zu dir her zu leben. Amen.